so will ich Ihnen vom Verächtlichsten sprechen. Das aber ist der letzte Mensch. Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern? So fragt der letzte Mensch und blinzelt. Die Erde ist dann klein geworden und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar, wie der Erdfloh. Der letzte Mensch lebt am längsten. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln.
Das utopische Zeitalter ist beendet. Endgültig erledigt mit dem Zerfall des Staatssozialismus.
Meinen Politiker in ihren Sonntagsreden. Einige Politikwissenschaftler versichern:
Wir sind angelangt am Ende der Geschichte.
Und erklären:
Es gibt keine humane Alternative zu Kapitalismus, Marktwirtschaft und zur parlamentarischen Demokratie.
Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln.
Die Hüter des Bestehenden scheinen es nun wieder einmal erfunden zu haben, das Glück, so wie die letzten Menschen, deren Selbstzufriedenheit den Philosophen Friedrich Nietzsche anekelt. Sie sind utopieresistent geworden.
Wir haben das Glück erfunden.
Doch immer wieder gab es Utopien, Fantasien und Entwürfe vom besseren Leben in einer besseren Gesellschaft. Sie hielten die Hoffnung wach, dass es gerechter zugehen könnte überall in der Welt. Ein gutes Leben in Freiheit für alle, nicht nur für wenige Reiche und Mächtige. Nicht nur für die mit der richtigen Hautfarbe, dem richtigen Geschlecht, dem richtigen Glauben.
Wenn aber Utopie wirkungsvoll werden soll, dann sind sich eigentlich alle, oder sagen wir fast alle, einig, dass man da lieber die Finger davon lassen sollte. Zum einen selbstverständlich die Strukturkonservativen, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist und hätten daher am liebsten, dass man glaubt, dass es überhaupt keine Alternativen zum Jetzt-Zustand gibt.
Doch auch andere hatten das Glück erfunden und die Utopie verabschiedet, auch Marx, Engels und ihre Nachfahren.
Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft.
So lautete eine Kampfschrift von Friedrich Engels. Er behauptete vor etwa 150 Jahren, die Utopie sei historisch überholt durch den von ihm und Marx entwickelten wissenschaftlichen Sozialismus, durch ihre Vorstellung von Sozialismus und Kommunismus.
Die eine Theorie mit Alleinvertretungsanspruch haben und deswegen gegen diese bunte Vielfalt der Idealvorstellungen sich stellen müssen, weil sie sonst ihre Autorität verlieren.
Wir haben das Glück erfunden,
sagten die, die sich auf Marx und Engels beriefen, und scheiterten gründlich. Die von Marx angekündigte freie Assoziation freier Menschen, die Idee einer Gesellschaft der Freien und Gleichen, erstickte in einem diktatorischen Staatssozialismus, in einem autoritären Regime, in dem die Menschen weder frei noch gleich waren, ganz zu schweigen von einer freien Assoziation, also einer freien Vereinigung von Menschen. Die Verfasser von Utopien verstanden Gesellschaftsutopien meistens als Illustrationen von Idealen. Sie malten sich im Altertum, in der Renaissance und bis ins 19. Jahrhundert hinein aus, meistens in Form von Romanen oder fiktiven Reiseberichten, wie eine perfekte Gesellschaft aussehen könnte. Diese Utopien sollten Resignation verhindern. Sie sollten die Menschen motivieren, die bestehende Gesellschaft umzugestalten. Doch im Rückblick auf viele dieser Utopien sind diese wenig sympathisch. Platon, ein Philosoph der griechischen Antike, hat mit seiner autoritären Utopie vom besten Staat das utopische Denken geprägt.
Philosophisch und mutig und rasch und stark muss von Natur aus sein, wer ein guter und tüchtiger Wächter der Stadt werden soll.
Die Wächter sollen regieren, angeführt vom Philosophenkönig. Diese aus Männern bestehende Herrscherschicht lebt ohne Privateigentum und Familie. Sie organisieren umsichtig und gerecht das Leben der Bauern und Handwerker. Die Erziehung übernimmt der Staat. Er steuert das öffentliche Leben, auch mittels Zensur. Platon entwirft damit einen autoritären Ständestaat, der seine Untertanen bis ins Intimleben hinein gängelt. Diese autoritäre Tradition setzt sich im utopischen Denken fort.
Seit der Neuzeit, eigentlich seit der Schrift Utopia von Thomas Morus, 1516 ist die erschienen, gibt es so eine Tradition der, ich würde sagen, klösterlichen Utopien, wo genau vorgeschrieben ist der Tagesablauf und die Sozialstruktur, die Rollen, die man in der Gesellschaft einnehmen kann. Das ist alles ziemlich starr und auf Perfektion ausgerichtet. Und Perfektion bedeutet eben, dass jedes Detail stimmen muss und dass man dann auch nichts mehr verändern kann. Wenn man etwas Perfektes verändert, dann wird es dadurch ja automatisch schlechter.
Alles ist in diesen autoritären Utopien geregelt. Dem Einzelnen bleibt nur ein sehr beschränkter Raum für seine Selbstbestimmung. In seinem Sonnenstaat beispielsweise will der Philosoph Campanella selbst das Sexualleben optimieren.
Sie gehen nach Anordnung des Aufsehers zu Bette. Aber nicht eher schreiten sie zur geschlechtlichen Vereinigung, als bis sie die Speise verdaut und zu Gott gebetet haben.
Abweichungen gelten als korrekturbedürftiges Verhalten, oft als Krankheit. Die Renaissance-Utopien und viele des 19. Jahrhunderts sind sozialistisch oder kommunistisch. Die Menschen sind zwar nicht frei, aber sie werden nicht ausgebeutet. Es besteht Arbeitspflicht, so sind ihre materiellen Lebensgrundlagen gesichert. Nahrung, Kleidung, Wohnung, Bildung, Kinderbetreuung, für alles ist gesorgt.
Wir haben das Glück erfunden.
Weit im Meer, westlich von Spanien, liegt ein Land genannt Kokanien. Es ist kein Land unterm Himmelreich, an Güte und Reichtum Kokain gleich. Das Paradies ist fröhlich und hell, doch Kokain ist eine schönere Stell.
Weil nämlich in Kokanien, laut diesem irischen Gedicht aus dem 14. Jahrhundert, alles erlaubt und möglich ist. Vollpension, all-inclusive, zum Nulltarif, alles vom Besten. Die Menschen verhalten sich freundlich und solidarisch. Ihre Sexualität leben sie frei und unkompliziert. Die Arbeit, falls überhaupt davon die Rede ist, macht Spaß und ist ein unterhaltsames Spiel. Niemand befiehlt und niemand gehorcht. So etwas wie ein Staat oder Krieg existiert nicht. Derlei Schlaraffenland-Utopien, Fantasien vom goldenen Zeitalter oder vom Paradies durchziehen die Kulturgeschichte. Sie bilden Gegenwelten zur jeweilig bestehenden Welt, seit der Renaissance auch Gegenentwürfe zu autoritären Utopien. Selbstverständlich ist das illusorisch, doch hier bilden sich reale Sehnsüchte ab. Es geht nicht um Perfektion, Moral und Ordnung, es geht um ein gesichertes und genussvolles Leben, vor allem aber um Freiheit.
Da konnten die Menschen in der Natur leben, ohne entfremdet zu sein, ohne unterworfen oder ausgebeutet zu sein. Da gibt es immer sozusagen zwei Stränge der Vorstellung, wie Menschen miteinander leben sollten. Und als dann die Utopien als literarisches Genre entstanden sind, da ging es auch von Anfang an los mit diesen zwei Linien. Zum einen eben der Thomas Morus, der diese klösterlich-kommunistische Gesellschaft beschrieben hat. Und schon 16 Jahre nachdem er das geschrieben hat, hatte François Rabelais mit seinem Gargantua und Pantagruel-Roman ein Gegenmodell entworfen.
Ihr ganzes Leben ward nicht geführt nach Satzung, Regel noch Statuten, sondern nach eigener freier Wahl. Sie tranken, aßen, arbeiteten, schliefen, wann sie dazu das Verlangen ankam. Keiner weckte sie, keiner zwang sie. In der Regel war nicht mehr als dieser einzige Vorbehalt: Tu, was du willst,
schreibt François Rabelais über die Abtei Thelème. Das Individuum, der Einzelne, entscheidet, kein Staat, kein Chef. Da der Einzelne frei und ungebrochen aufwächst und mit seinen Mitmenschen zusammenlebt, verhält er sich auch rücksichtsvoll. So wie die Menschen auf Tahiti, von denen der Aufklärer Denis Diderot in seinem Nachtrag zu Bougainvilles Reise aus dem Jahr 1771 berichtet.
Ich will weder Gesetze geben noch erhalten,
lässt Diderot einen weisen Mann zu einem weißen Kolonialisten sagen, der sich Land und Leute unterwerfen will.
Lasst uns unsere Sitten. Sie sind vernünftiger und ehrlicher als deine Sitten. Wir wollen das, was du unsere Unwissenheit nennst, nicht gegen dein unnützes Wissen eintauschen. Alles, was wir brauchen und was gut ist, besitzen wir ja. Sind wir verachtenswert, weil wir es nicht fertiggebracht haben, überflüssige Bedürfnisse zu erfinden?
Die Tahitianer leben mit Arbeit, in freier Sexualität, freundlich, solidarisch und friedlich. Die brutalen Kolonisten mit ihren prüden, menschenverachtenden Priestern korrumpieren dieses Leben. Sie bringen Mord und Totschlag, Vergewaltigung, Neid, Krankheit und Schuldgefühle in dieses naturnahe Leben.
Entferne dich mit deinem Schiff schnell von unserem Gestade. Wir sind unschuldig und glücklich. Wir folgen dem reinen Trieb der Natur. Du aber hast versucht, seine Eigenart in unseren Gemütern auszulöschen. Hier gehört alles allen. Du aber hast uns irgendeinen Unterschied von mein und dein gepredigt.
Es ist eine freiheitliche Utopie, die Diderot in dieser antikolonialen und zivilisationskritischen Rede verpackt. Das Resümee? Die Natur des Menschen erlaubt ein Leben ohne Zwänge und Unterordnung. Die abendländisch-christliche Zivilisation unterdrückt diese Natur. Diese skizzierte freiheitliche Utopie richtet sich nicht nur gegen Staat, Ausbeutung und Kolonialismus, sondern auch gegen Utopien, die nahelegen, dass Menschen erst dann glücklich sind, wenn sie von einer vermeintlich guten Herrschaft kontrolliert werden. Es bleibt, neben der Kritik am Kolonialismus und seiner Lüge, sie bringe Zivilisation und Menschlichkeit, eine anarchistische Südsee-Idylle. Sie weckt die Sehnsucht nach einem unkomplizierten, naturnahen, herrschafts- und ausbeutungsfreien Leben. Diese Sehnsucht nach einer anderen und freieren Welt setzt sich auch im 19. Jahrhundert unterschwellig fort. Die utopische Gegenwelt ist oft eine, die die Industrialisierung der Gesellschaft zurücknimmt und das darauf basierende Zivilisationsmodell einschränkt. Ein erfülltes Leben soll auch ohne diesen Fortschritt möglich sein, zumal dann, wenn es kein Privateigentum gibt, genügend zu essen, schöne Wohnungen, gute Ausbildung und keine Langeweile. So jedenfalls Die Kunde von Nirgendwo, erschienen 1890, ein Roman von William Morris. Der Protagonist der Geschichte, William Guest, schläft im London des ausgehenden 19. Jahrhunderts in seinem Haus ein und wacht 200 Jahre später an der gleichen Stelle auf.
Die Straße führte durch weite sonnige Wiesen und gartenreich bewirtschaftetes Ackerland. Häuser standen ringsherum. Die einen am Wege, die anderen zwischen den Feldern. Reizende Heckenpfade führten hinab und üppige Gärten schlossen sie ein. Alle diese Häuser waren zierlich und zugleich fest ausgeführt.
Die zuvor kloakenhaft stinkende Themse, die zwischen staubspuckenden Fabrikschloten und üblen Mietskasernen floss, war nun ein fischreicher Fluss mit klarem Wasser und grünem Ufer. Die sanfte Gartenlandschaft
bot nicht nur ein erlesen schönes Bild, sondern strahlte eine so edle und verschwenderische Lebensfülle aus, dass ich mich in einem nie gekannten Maße von heiterem Frohmut durchdrungen fühlte.
Und so weiter. Eine Öko-Idylle, dazu eine freiheitlich-kommunistische in einer dezentralen Gesellschaft ohne Staat. Konflikte gibt es in dieser Gesellschaft auch, doch sie werden gemeinsam im Konsens bewältigt. Sie haben in dem Roman keine große Bedeutung.
Ich würde Die Kunde von Nirgendwo als anarchistische Utopie bezeichnen, denn es gibt dort keinen Staat und keine Verwaltung, die die Menschen sich unterwirft, sondern stattdessen gibt es Freiheit, Ökologie und sogar noch Politik. Das ist das, was in den Utopien erst in der kürzeren Vergangenheit zu einem zentralen Punkt wurde, dass nämlich die, die in so einer Utopie leben, tatsächlich mitbestimmen dürfen darüber, wie ihre Gemeinschaft oder ihre Gesellschaft auch aufgebaut ist.
Insofern, meint Peter Seifert, zeichnet dieser Roman keine starre Ordnung und unterscheidet sich auch dadurch von den autoritären Utopien.
Wir haben keine Staaten, keine Nationen, keine Präsidenten, keine Premiers, keine Häuptlinge, keine Generäle, keine Bosse, keine Bankiers, keine Hausbesitzer, keine Löhne, keine Wohlfahrt, keine Polizei, keine Soldaten, keine Kriege. Und auch sonst haben wir nicht viel. Wir sind Teiler, nicht Besitzer.
Wir haben das Glück erfunden.
Nein, das Glück nicht. Nicht in Ursula K. Le Guins Planet der Habenichtse, englisch The Dispossessed. Der Roman trägt den programmatischen Untertitel An Ambiguous Utopia, eine zweideutige, besser eine gebrochene Utopie. Eine Utopie, die keine perfekte, keine endgültige und ideale Gesellschaft darstellt, wie es in den klassischen Utopien der Fall war.
Anares ist nicht wunderbar. Es ist eine hässliche Welt. Alles öde, alles trocken. Die Städte sind sehr klein und langweilig, richtig trostlos. Keine Paläste. Wir sind arm, wir leiden Mangel. Ihr habt, wir haben nicht.
Der Protagonist des Romans heißt Shevek. Er ist ein genialer Physiker und stammt von Anares. Anares ist der Mond des Planeten Uras. Hierhin wurden Sheveks Vorfahren deportiert, nachdem sie versucht haben, eine Revolution zu machen, um mit einer anarchistischen Gesellschaftsordnung zu beginnen. Nach 170 Jahren Isolation ist er der erste Mensch aus Anares, der Uras besucht. Shevek kommt in eine Gesellschaft mit großen sozialen Gegensätzen. Wenige sind reich und herrschen, viele sind arm und unterdrückt. Ein gewalttätiges, patriarchales System. Shevek kennt keine soziale Ungleichheit zwischen Menschen. Alle haben gleich viel, alle sind gleich viel wert. Aber Anares ist arm. Alle haben meistens genug zu essen, aber keinen Luxus. Auf einer Party verteidigt der stark angetrunkene Shevek seinen Herkunftsplaneten.
Hier ist alles schön, nur die Gesichter nicht. Auf Anares ist gar nichts schön, nichts außer den Gesichtern. Die anderen Gesichter, die Männer und Frauen. Etwas anderes haben wir nicht, wir haben nur uns. Weil unsere Männer und Frauen frei sind. Da sie nichts besitzen, sind sie frei. Und ihr, die Besitzenden, ihr seid besessen.
Die neuen Utopien, sofern sie positive Gesellschaften, die man sich wünschen kann, beschreiben, nehmen alle Abstand von hierarchischen Modellen. Nirgendwo wird eine Unterordnung oder ein Untertanentum noch als etwas Erstrebenswertes dargestellt. Starre Korsette sind nicht mehr vermittelbar und als solche einfach nicht mehr wünschenswert und die finden sich dann nicht mehr.
Auf Anares arbeiten die Menschen freiwillig, aus einem Pflichtgefühl der Gemeinschaft gegenüber. Niemand besitzt irgendetwas privat. Die Aresti essen in Refektorien, die es überall gibt. Sie übernachten in karg ausgestatteten Wohnhäusern, entweder in Mehrbettzimmern oder, wenn feste Paarbeziehungen eingegangen werden oder wenn zwei Menschen miteinander schlafen wollen, in Zimmern für zwei Personen. Wenn man Kleidung braucht, nimmt man sie sich aus den Magazinen. Alles funktioniert dezentral, alles ist vernetzt. Jeder Wohnblock verwaltet sich selbst, jeder Stadtteil, jede Fabrik, jede landwirtschaftliche Einheit.
Das ist der Klassiker, Planet der Habenichtse von Ursula K. Le Guin. Dort lernen wir eine Gesellschaft kennen, die in jeder Hinsicht frei und gleich ist und wo es eigentlich allen gut gehen sollte. Aber wir lernen diese Gesellschaft eben kennen durch die Augen eines Protagonisten, der merkt, dass das Ganze doch nicht so toll ist und der an diesem System verzweifelt und es versucht, eben noch besser zu machen. Und dieser Konflikt, diese politische Auseinandersetzung, die steht eigentlich im Zentrum dieses Romanes.
Kurzum, mit Anares wird keine perfekte Gesellschaft geschildert, sondern eine ohne Ausbeutung und Staat, in der allerdings eine mächtiger werdende Bürokratie die Freiheit beschneidet und in der ängstliche Mitglieder sich gegen jegliche Neuerung sperren. Die Anarchie auf Anares droht zu erstarren und Eigeninitiativen zu ersticken. Mit diesen Erfahrungen kommt Shevek also nach Uras. Doch je mehr Shevek von dieser autoritär-kapitalistischen Gesellschaft erfährt, desto entschiedener wird sein Eintreten für die Gesellschaftsordnung auf Anares. Als es zu Massendemonstrationen der anarchistischen Opposition auf Uras kommt, flieht er zu den Revolutionären, wird als lebendiges Beispiel für ein besseres Leben zur Leitfigur und hält vor Hunderttausenden von Menschen eine Rede.
Wir haben keine Gesetze als das eine und einzige Prinzip der gegenseitigen Hilfe. Wir haben keine Regierung als das eine und einzige Prinzip der freien Gesellschaftsbildung. Wir haben keine Staaten, keine Nationen.
Doch es gibt Bürokraten und Spießer, die jede Kreativität, jede Änderung verhindern und Druck auf die ausüben, die anders sind und Änderungen wollen. Ursula K. Le Guins Planet der Habenichtse ist eine kommunistisch-anarchistische Utopie, die ihre Kritik gleich mitliefert. Anarres ist alles andere als perfekt, aber es ist eine Art Diskussionsvorschlag. Wer sich darauf einlässt, entwickelt eine Distanz zu jener Gesellschaft auf Uras, die der unsrigen nicht unähnlich ist. Utopien, die nicht nur unsere Gesellschaft in Frage stellen, sondern auch sich selbst, könnten so etwas wie ein kritisches Korrektiv sein. Ganz nebenbei erfahren die Leser und Leserinnen des Romans von der Erde, von Terra. Eine ökologische Katastrophe hat von vielen Milliarden Menschen nur noch eine Milliarde übrig gelassen. Und diese wird beherrscht von einer brutalen Ökodiktatur.
Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinauswirft und die Sehne seines Bogens verlernt hat, zu schwirren. Ich sage euch, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch, ihr habt noch Chaos in euch.
Sie hörten »Tu, was du willst – Utopien der Freiheit« von Rolf Kanzen. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christian Baumann und Wolfgang Pregler. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.